Und das war für mich so ein Moment, da sage ich, wir reden nicht mehr über theoretisches Zeug, was irgendwann mal irgendwo in 15, 20 Jahren passiert, sondern es ist jetzt Realität.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Diese Folge wird euch präsentiert vom S-Broker, dem Online-Broker der Sparkassen. Der S-Broker bietet Sparkassen immer die richtige Brokerage-Lösung, ob mit oder ohne Beratung. Und für Nachwuchskunden bieten wir Depot Plus Sparkassen mit Young Invest jetzt auch ein besonders attraktives Angebot. Mit günstigen Konditionen und umfangreichem Wissensangebot wie E-Learning-Plattform oder Podcasts zum Thema Börse.
Kurzer Hinweis, am 21.02. findet die Brokerage-Konferenz gemeinsam mit dem S-Broker statt. Sichert euch jetzt kostenlos ein Ticket und seid dabei von 14 bis 16 Uhr am 21. Februar. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und wie immer habe ich auch Patrick Fritz an meiner Seite. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder reinhört. Heute zu Gast Stefan Rösler. Stefan ist Mitglied der Geschäftsführung der DSV-Gruppe, also dem Deutschen Sparkassenverlag, mit seinen zahlreichen Tochterunternehmen. Es ist bereits das vierte Mal, lieber Stefan, dass du zu Gast bei uns bist. Folge 13, ich denke noch schön zurück, fast 3 Jahre jetzt her, ist immer noch eine unserer meistgehörten Folgen, also Evergreen sozusagen. Die werden auch tatsächlich immer noch gehört, was ich immer sehr, sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube, die Sachen, die du damals gesagt hast, gelten auch tatsächlich immer noch. Wir wollen die frühe Folge im Jahr dazu nutzen, um auf die Fokusthemen des DSV in 2024 zu schauen und natürlich auch auf das ein oder andere Highlight, was du in 2024 siehst. Aber erstmal, Stefan, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Lass uns reinstarten. Wie geht's dir?
Hallo erstmal in die Runde. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Mir geht's gut. Wir haben das Jahr gut gestartet. Ich habe das Jahr gut gestartet. Der Jahreswechsel war angenehm. Insofern geht's mir sehr, sehr gut. Wir haben in diesem Jahr viel, viel vor für die Gruppe. Darüber werden wir gleich reden. Es bewegt sich eine ganze Menge in der Welt. Das kriegen wir ja alle mit. Insofern ist das sehr, sehr spannend und ich freue mich drauf. Lass uns loslegen.
Ja, es ist enorm, wie die Zeit vergeht. Bei den 3 Jahren musste ich auch gerade überlegen. Fast sind es ja sogar schon 4. Ich glaube, also näher an den 4 Jahren dran als an den 3 Jahren. Schön, dass du aber immer wieder bei uns warst.
Wir haben uns kaum verändert.
Ja.
Wir sind nur jünger geworden.
Genau. Ja. Als hätten wir gerade noch über das Alter gesprochen, aber da lief die Aufnahme noch nicht. Ja, Stefan, wir wollen natürlich den Blick aufs neue Jahr werfen mit dir zusammen hauptsächlich und lasst uns doch gerne mal starten. Was sind denn bei euch im Sparkassenverlag die Fokusthemen und worauf legst du auch in deiner Rolle den besonderen Fokus dieses Jahr?
Also wir als DSV haben uns im letzten Jahr für dieses Jahr 5 Fokusthemen in Summe gegeben. Wir sind ja für die Sparkassen ein wichtiger Payment-Arm, Payment-Partner. Deswegen ist Payment immer ein großes Thema bei uns. Zahlverfahren mit EPI, mit unserer neuen Girocard, mit den Möglichkeiten Mastercard-Co-Badge und Visa-Card-Co-Badge. Das sind natürlich große Themen. Wir haben unter Payment natürlich auch das ganze Thema Payback, zu dem wir möglicherweise heute auch nochmal kommen, sowohl auf der Bezahlseite als auch auf der Kundenbindungsseite. Ein großes Thema ist weiterhin natürlich das Thema Nachhaltigkeit mit ganz konkreten Lösungen, die wir bereitstellen wollen und bereitstellen werden, sowohl für die Firmenkunden als auch für die Sparkassen selber. Wir haben als großes Thema natürlich nach wie vor Digitalisierung im Service, Digitalisierung im Vertrieb als großes Thema, was wir weiter voranbringen wollen. Natürlich sind wir als Sparkassenorganisation im Multikanal unterwegs, aber wir sehen ja auf der digitalen Seite, was dort alles entsteht. Ich sage nur, die Weiterentwicklung der C24-App ist ja auch sehr, sehr interessant. Und da müssen wir natürlich mitgehen und haben da große Themen. KI ist natürlich ein Thema, aber KI in unseren Prozessen, also sprich KI in unseren Geschäftsprozessen für die Sparkassen auf der einen Seite, gemeinsam mit euch im DSGV und den Sparkassen, aber eben auch bei uns in unseren eigenen Prozessen. Vielleicht auch nochmal ganz spannend darüber zu berichten, was wir an der Stelle vorhaben. Und natürlich ist auch ein großes Thema der Immobilienmarkt. Da wird ja momentan die Scheibe ein bisschen kleiner oder die Menge ein bisschen kleiner. Dafür wird es umkämpfter. Deswegen muss man gerade mit guten Lösungen vorangehen. Und auch das Thema ist für uns natürlich ein großes Thema, was wir hier bewegen wollen.
Dann haben wir damit ja schon fast die Agenda für unsere Folge gelegt. Tatsächlich, ich würde gerne mal direkt auf das erste Thema, das du genannt hast, einsteigen, und zwar die Partnerschaft mit Payback ging jetzt auch wieder größer durch die Presse. Ich finde es ein total spannendes Thema. Mich würde interessieren, welche Chancen siehst du denn speziell darin aus deiner Rolle heraus für die Sparkassen, und ja, welche Implikationen gibt's dann auch für den medialen Vertrieb in den Sparkassen?
Also wir haben ja als Sparkassen aus meiner Sicht in dieser Partnerschaft gemeinschaftlich eine große Chance für den Kunden und für unsere Kunden Mehrwerte zu schaffen. Ein großer Mehrwert für unsere Sparkassenkunden, und das hat ja die Presse tatsächlich auch positiv entnommen, ist, dass unser Kunde mit unserer Sparkassencard schlicht und ergreifend automatisiert Punkte sammeln kann, die Punkte dann auch automatisiert einlösen kann, sowohl für Handelsprodukte als auch für Produkte bei uns in den Sparkassen. Aber dass der Mehrwert ist, dass er eben seine nicht mehr zwei Karten oder drei Karten mit rumtragen muss, sondern er trägt halt eine Karte mit rum oder macht es halt mit Apple Pay oder mit anderen Verfahren und kann einfach schlicht und ergreifend Punkte sammeln und verliert diese Punkte nicht und hat in jedem Einkauf der Partner, ist er damit erfolgreich. Wir haben da hinter der Payback-Kooperation natürlich auch große nationale Player, Handelsketten, in Kürze ja die Edeka-Gruppe, DM ist mit dabei, Fressnapf ist mit dabei, andere Marken, große Marken, mit denen wir dann auch gemeinsame Aktivitäten auch für unsere Kunden schaffen können. Geht ja darum, möglichst Produkte günstiger anzubieten oder Produkte zu prämieren oder aber eben auch unsere eigenen Produkte zu prämieren. Das eine ist halt dieses einfache Sammeln, dieses einfache Einlösen. Das andere ist natürlich für uns, dass wir als Sparkassenorganisation mit der Payback-Plattform uns an einer großen Kommunikationsplattform anbinden und diese natürlich auch nutzen können für den Vertrieb. Also die Payback-Kooperation, das ist ja bekannt, hat über 30 Millionen Kunden. Wir haben über 40 Millionen Kunden. Damit gehen zwei Schwergewichte hier an der Stelle zusammen und können natürlich ihre mediale Kraft gemeinsam auch entsprechend nutzen für Kommunikationsmaßnahmen, für Kundenbindungsmaßnahmen, aber eben auch für Vertriebsmaßnahmen. Und das wollen wir natürlich sehr, sehr gerne nutzen. Und wir wissen ja auch, wir arbeiten gerade bei uns auch an den ganzen Themen Data Analytics, integriertes Ansprachemanagement, also die Kunden noch besser, noch zielgerichteter anzusprechen. Und das geht natürlich über derartige Kanäle auch sehr, sehr gut. Ein dritter Punkt ist dabei, dass wir natürlich nicht nur mit den nationalen Ketten arbeiten, sondern wir auch bewusst eine Möglichkeit geschaffen haben, auch unsere regionalen Firmenkunden, also die Händler vor Ort, mit in dieses Verfahren einbinden zu können. Und das ist etwas Exklusives, was nur wir als Sparkassenorganisation mit der Payback-Kooperation können, so dass wir auch die lokalen Wirtschaftsräume auch befördern, die wir ja ländlich haben, die wir in urbanen Städten haben. Und so ermöglichen wir unseren direkten Firmenkunden vor Ort auch, sich am Payback zu beteiligen, Payback-Punkte auch zu vergeben. Der Kunde kann mit unserer Sparkassencard einlösen. Auch das ist ein Mehrwert auch auf der Firmenkundenseite. Und Nummer drei genannt, ich könnte jetzt noch ein bisschen länger darüber berichten, aber das sind alleine diese drei, und ich glaube, das ist schon eine ganze Menge.
Stichwort Daten, also Data Analytics. Und das ist ja auch etwas, was wir in vergangenen Folgen auch immer wieder als Thema hatten, wo du gesagt hast, das ist etwas, was wir treiben. Du hast eben das Thema IAM angesprochen. Du hast also integriertes Ansprachemanagement. Du hast aber auch generell, wir haben, glaube ich, in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, was du unter Data Analytics verstehst und welche Relevanz das auch für die Sparkassen hat. Kannst du mal so in so zwei, drei Sätzen vielleicht mal einen Einblick geben, wo steht ihr da gerade in Bezug auf den DSV, und vielleicht auch, was kommt schon beim Kunden an, was merkt der Kunde schon?
Also wir selber stehen ja, sind da ja auch schon ein bisschen länger unterwegs, und wir liefern ja unsere Daten auch in diesen Datenzyklus, im Datenkreislauf entsprechend ein. Was merkt der Kunde? Der Kunde müsste merken, dass er spezialisiert, personalisierter angesprochen wird auf Themen. Also nicht mehr mit der Gießkanne alles oder zu gewissen Jahreszeiten alles, sondern er müsste jetzt schon merken, dass er fokussierter angesprochen wird, dass er ausgewählter angesprochen wird, dass er ausgewähltere Angebote angezeigt bekommt. Das ist ja der Sinn dieser Maßnahme, also dass wir nicht mehr 10.000 Kunden automatisch an 10.000 Kunden anschreiben und sie alle mit demselben Angebot versorgen, sondern dass wir ein gezieltes Angebot an ihn abgeben dürfen. Das ist übrigens ja auch ein expliziter Wunsch des Kunden. Wir haben ja, bevor wir das getan haben, haben wir ja gemeinsam die Kunden angefragt mit Sparkassen und haben gefragt, was will denn der Kunde, was wollt ihr denn? Und die haben uns ganz oft gesagt, ja, also gebt uns bitte Angebote, die auf mich in dieser Situation zupassen und nicht allgemein und mögt mich hier auch nicht zu. Und deswegen haben wir das ja unter anderem auch gemacht, also ein expliziter Kundenwunsch, den wir dort verfolgen. Das ist der erste Schritt. Je nachdem, in welche Kundenrichtung wir jetzt schauen, sind wir schon ein bisschen weiter. Bei Privatkunden sind wir schon viel weiter, auch bestimmte Produkte mit anzubieten. Bei Firmenkunden fangen wir jetzt an und Gewerbekunden, das mit auch bereitzustellen und anzuschauen. Wo wir es auch sehen, ist in den Grafiken, Bildern und Texten, die wir ausspielen. Beispielsweise sowas wie auf der Internetfiliale und auch in der S-App. Auch dort personalisierter, fokussierter, um die Zielgruppen richtig zu erreichen. Und wo wir es schon lange nutzen, darüber sich aber nie einer aufregt, ehrlicherweise, ist natürlich in den ganzen Social-Media-Umfeldern. Ihr wisst ja, wir sind einer der größten, wir haben ja die größten Netzwerke, größten Repräsentanzen und da machen wir es ja die ganze Zeit schon und spielen es aus, natürlich mit der Technologie der Social-Media-Netzwerke. Sparkasse Düsseldorf hat uns ja da einiges auch vorgemacht, was man machen kann und machen sollte. Und da spielen wir es ja auch die ganze Zeit schon aus. Und deswegen, glaube ich, ist das heute eigentlich schon fast Commodity, dass wir es machen müssen, weil der Kunde es gar nicht anders mehr gewohnt ist und da auch vorgehen.
Ich glaube, gerade wenn wir jetzt beim Thema Data Analytics sind, dann ist der Sprung relativ naheliegend, dass wir auch über KI sprechen, gerade über generative KI. Ein Thema, was in 2023 einen enormen Aufschwung hatte, weil einfach ganz viele Lösungen auch an den Markt gekommen sind, die nicht mehr nur durch Experten nutzbar waren, sondern die tatsächlich durch jeden nutzbar waren. Und da stellen sich natürlich auch die Fragen, wie kann man als Bank, als Regionalbank oder auch als ganze Bankengruppe eben diese Themen nutzen. Mich würde mal interessieren, wie du auf dieses Thema generative KI blickst, speziell darauf bezogen, womit ihr euch gerade aktuell beschäftigt und welche Anwendungsfälle du vielleicht auch gerade jetzt in 2024 siehst, die ihr schon im Auge habt oder die sich vielleicht aus deiner Sicht auch noch ergeben werden.
Also KI generell und auch generative KI wird eine immer wichtigere Rolle in unserem Tagesablauf spielen. Das sehen wir so als DSV-Gruppe, da sind wir auch mit unseren Kollegen verabredet und wir werden auch in unseren eigenen Prozessen KI-Methoden in Zukunft einsetzen, um Dinge schneller bereitzustellen, besser zu machen, sei es in Marketingkampagnen, in der Bereitstellung von Texten, in der Entwicklung von Themen, sei es in Serviceprozessen und so weiter. Da werden wir gar nicht mehr drum rumkommen, aus ganz vielen Gründen, also aus Personalmangelgründen, aus Gründen der Schnelligkeit, Effizienz, Kosten und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass uns das ganz maßgeblich begleiten wird und wir schauen da sehr, sehr, sehr intensiv drauf. Wir hatten ja das Glück, dass wir unmittelbar nach dem Hype waren wir ja im Silicon Valley und konnten da tatsächlich auch mit führenden Persönlichkeiten zu diesem Thema einmal sprechen, waren auch bei OpenAI und waren bei Google und IBM und weitere Firmen und haben uns das alles mal angehört und haben das dort auch vor Ort etwas einsortiert bekommen und haben auch viele, viele Ideen mitbekommen, die man verfolgen sollte und verfolgen kann. Und ich bin schon überzeugt dann nach Hause gefahren, gesehen habe, okay, das hat alles Hand und Fuß und die Dinge, die dort gezeigt wurden, also bei Google wurde uns zum Beispiel gezeigt, wie man YouTube-Kampagnen mit KI machen kann, ohne dass man beispielsweise mehr irgendwo Stockfotos einkaufen muss, sondern die werden halt generiert, als ein Beispiel. Oder Philipp Schindler hat uns erklärt, dass er im Service in Zukunft bei den Milliarden Anfragen, die er hat, Natural Language Model einsetzen wird und KI einsetzen wird und da 99% der Anfragen, die kommen, automatisiert beantworten möchte. Also alleine an der Stelle. Deswegen glaube ich schon, das wird ein großes Thema sein. Wir selber haben dann angefangen, intern in 23 uns mal so mit ein paar Beispielen zu beschäftigen. Haben einfach mal gesagt, wie sieht's eigentlich aus, wenn wir unser eigenes Anweisungswesen in KI-Modelle reinlegen und wir einfach Anfragen kriegen aus der Regulatorik zum Beispiel. Kriegen wir diese Anfragen aus der Regulatorik durch die Nutzung von KI schneller beantwortet? Und Überraschung, Überraschung, es war so, dass wir von den 50 Fragen, die wir bekommen haben, haben wir halt 30 voll beantwortet bekommen und selbst unsere Experten haben dann gesagt, passt. 10 waren totaler Mumpitz, da hat die KI sich selber was ausgedacht, passte nicht. Deswegen zeigt es uns, da muss der Mensch halt immer aufpassen. Und 10 waren aber deswegen falsch, 10 Fragen, weil wir selber das falsch dokumentiert hatten. Da ging es gar nicht um die Frage, hat die KI was falsch gemacht, sondern wir haben es falsch in unseren Anweisungen drin gehabt und deswegen muss erneuert werden. Aber man hat alleine schon gesehen, wie schnell dann plötzlich so ein Fragenkatalog beantwortet werden konnte. Und wir Weiterhin haben wir ein Thema jetzt gemacht. Mal vielleicht denkt man vielleicht nicht zuallererst hin. Wir arbeiten ja auch für unsere Sparkassen im Bereich der Bilanzanalysen. Und wir haben den Firmenkundenbetreuern und den Analysten im Rahmen der Anwendung der Bilanzanalyse, Bilanzauswertung, das auch KI mitgegeben, auch Large Language Model mitgegeben und haben gesagt, du kannst dir da übrigens auch erste Gutachten automatisiert erstellen lassen anhand der Eckwerte, die du da siehst. Oben drüber, ganz rot und fett, guck bitte rein. Du musst das überprüfen, aber man sieht automatisch, dass derart viele Gutachten erstellt werden und dann haben wir Vertriebsanlässe auch auf der Firmenkundenseite und die sind relativ einfach. Und das sind so Punkte, die, deswegen glaube ich schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Wir sind aber auch erst am Anfang und wir müssen natürlich auch die Risiken betrachten. Wobei ich bin auch jemand, der sich eher den Chancen zuwendet. Die Risiken müssen wir managen. Und ich glaube, die Chancen müssen wir da einfach ergreifen. Und wir brauchen es, glaube ich, auch, weil wir einfach viele, viele Dinge in Zukunft nicht mehr handmade machen können, sondern da soll die KI uns unterstützen.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von der Sparkassen Consulting, das Beratungsunternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe. Wir stehen seit über 30 Jahren an eurer Seite, denn wir beraten Sparkassen. Mit der Sparkassen Consulting erhaltet ihr Lösungen von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei zählen Fragen zu Prozessen, Personal, Vertrieb und Strukturen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unseren Kernkompetenzen. Und das end-to-end. Gemeinsam Sparkasse gestalten mit der Sparkassen Consulting. Mehr über uns unter www.s-c.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hattest du in den letzten Wochen, Monaten auch nochmal für dich so ein Aha-Moment oder wo du gesagt hast, boah, wow, das ist halt echt mal was ich gar nicht gedacht hätte, dass das so schnell kommt. Du hast ja eben erzählt, du warst im Silicon Valley, hast ja dazu auch einen LinkedIn-Post gemacht, dass du bei IBM warst und so weiter. Du hast es eben auch erzählt, wo du sagst, hey, das ist etwas, das hätte ich in dieser Schnelligkeit gar nicht gedacht. Ein Beispiel, was dir spontan einfällt.
Ja, es gibt tatsächlich einen Aha-Moment, den ich jetzt fand. Wir sind nachts in San Francisco, sind wir angekommen, leider deutlich verspätet. Flugzeug hatte irgendwie einen Schaden, deswegen musste ein bisschen länger warten und kam deutlich verspätet dort an. Und da fuhr halt nachts an uns vorbei ein Auto im normalen Straßenverkehr, ohne Fahrer. Dann haben wir am nächsten Morgen den Vorstand von Google gefragt, wie sieht's denn aus, wie weit seid ihr denn? Und dann sagte der so, das wird wohl wahrscheinlich noch lange dauern und wir dürfen jetzt nachts fahren, aber auch nur in bestimmten Ecken und so weiter. So, und dann waren wir kaum zu Hause. Zwei Monate später kam dann die Pressemitteilung, dass diese Autos in 3 Bundesstaaten, glaube ich, schon frei fahren dürfen. Und das war für mich so ein Moment, da sagen wir reden nicht mehr über theoretisches Zeug, was irgendwann mal irgendwo in 15, 20 Jahren passiert, sondern es ist jetzt Realität. Und das war für mich so ein Moment, wo ich sagte, verdammt, das geht ganz schnell. Und dann würde ich gerne noch einen zweiten Moment erwähnen, den ich auch sehr, sehr spannend finde. Und da habe ich gesagt, das ist eine ganz neue Form von Benutzerinteraktion. Wir kennen das ja alle von Google, da machen wir auch schon lange, dass wir immer dann Suchanfragen eingeben, da kommt eine Antwort, Trefferliste und so weiter. Und uns wurde gezeigt in San Francisco, dass man eigentlich Menübäume nicht mehr braucht. Also heute, das kennt ihr in euren Anwendungen oder wenn ihr OS Plus benutzt oder zu Hause, geht immer rein, Datei öffnen und so weiter und so fort. Und mein Beispiel ist immer im HR-Umfeld, wie viele Urlaubstage habe ich denn noch oder wo ist denn meine Gehaltsabrechnung oder gehe immer einen Menübaum lang. Und ich glaube, dass das in Zukunft wegfällt. Ich glaube, dass in Zukunft wir darüber uns keine Gedanken mehr machen müssen, weil das einfach nur noch ein Eingabefeld ist, wahrscheinlich sogar via Sprache. Und ich sage, ich hätte gerne vom 1. bis zum 14. April Urlaub. A, passt das noch? Und B, kannst du es eintragen, liebe Anwendung? Und dann wird es halt eingetragen. Und dann kommt möglicherweise noch ein Bild und sagt, so und so viel Urlaub hast du geplant. Oder wo ist denn meine Gehaltsabrechnung von vor 3 Monaten? Ich muss da mal was nachgucken. Dann kommt die Gehaltsabrechnung. Und dieses sozusagen, du musst nicht mehr suchen und hier und ach, wo war denn das gleich noch? Und bin ja auch Führungskraft, dann hat man auch manchmal Übersichten und das wird alles automatisch durch Interaktion passiert das, aber nicht mehr durch den Menübaum. Und ich glaube, das wird eine ganz klare Veränderung geben im täglichen Leben und bei allen. Und das, da bin ich mal gespannt, ob sich das wurde dort gezeigt, das fand ich sehr beeindruckend und da bin ich mal gespannt, ob sich das durchsetzen.
Und interessant ist, glaube ich, wir reden jetzt darüber, Anfang 24, so, und wahrscheinlich, also das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja technologisch teilweise sogar schon möglich. Und es geht halt eher darum, wie kriege ich die Informationen eigentlich so in die Modelle rein, dass ich das auch entsprechend so aufbauen kann. Und ich glaube, da ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Themen kommen. Es hört sich so nach futuristischem an, aber ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht sehen wir es sogar dieses Jahr noch. Vielleicht, Stefan, wir sind schon relativ weit jetzt und wir könnten, glaube ich, noch ziemlich lange reden, aber wir haben ein kleines Format, 10 Fragen, 10 Antworten. Du hast eben von 10 Fragen gesprochen, die KI nicht beantworten kann, aber wir starten mal rein. Bist du bereit?
Ich bin bereit, vielen Dank.
Einzeltitel oder ETF?
Ja, doch, eher, wenn ich ehrlich bin, Einzeltitel.
LinkedIn oder Instagram?
Nicht vergleichbar aus meiner Sicht. Instagram privat, LinkedIn beruflich.
E-Auto oder Hybrid?
Hybrid.
Hund oder Katze?
Ganz klar Hund.
Sneaker oder Hoodie?
Sneaker.
Bitcoin oder Ether?
Oh, auch schwer. Dann eher Bitcoin.
Okay, Apple oder Google?
Apple.
Okay. Apple Vision Pro oder AI-Pin?
Ja, da weiß ich gar nicht. Also ich würde sie gerne mal probieren, die Apple Vision Pro. Ich habe sie noch nicht probiert, deswegen interessiert sie mich, ob sie wirklich das verspricht, was oder hält, was versprochen wird. Aber derzeit wäre ich auf AI-Pin, ja.
Okay, OpenAI oder Aleph Alpha?
Da würde ich sagen, wir sollten im Euroraum, im deutschen Raum einen guten KI-Anbieter haben, deswegen Aleph Alpha.
Okay, und letzte Frage, Finanz-App oder BeraterIn?
Also ich muss aus dem letzten Jahr, kurze Geschichte, ich musste ein bisschen was wegen der Erbfallbearbeitung abwickeln und ein bisschen was war, ist jetzt euphemistisch ein bisschen untertrieben. Und ich bin so dankbar, dass ich eine Beraterin habe, die da so viel für mich machen konnte. Das wird nie und nimmer bei einer Finanz-App möglich sein. Deswegen bin ich momentan, wenn du mich heute fragst, sehr, sehr glücklich, dass ich diese Beraterin habe und danke.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen in unserem kleinen Spiel. Jetzt möchte ich aber zum Schluss noch auf einen Punkt gerne eingehen, über den wir auch schon in einer unserer letzten Folgen gesprochen haben, und zwar das Thema Arbeitsweise und Zusammenarbeitsmodelle. Ich glaube, das rundet das Ganze auch ganz gut ab. Wir haben gesehen, letztens hat Frank Thelen gepostet, dass er glaubt, 2024 wird das Jahr, in dem alle in die Büros zurückkommen werden. Das ist natürlich eine Aussage mit sehr, sehr viel Sprengpotenzial, hat man daran gemerkt, dass sehr große und kontroverse Diskussionen unter diesem Post stattgefunden haben. Ich glaube, jeder hat da seine eigene Meinung zu. Du hast in der letzten Folge, wo wir zusammen saßen, berichtet, dass ihr auf jeden Fall Wege der hybriden Zusammenarbeit geht. Wie blickst du denn auf das Jahr 24? Würdest du Franks These unterstützen oder würdest du eher in eine andere Richtung gehen? Sprich, ja, wie organisiert ihr das Themenfeld Zusammenarbeitsmodelle, hybride Arbeitsweisen für 24?
Also ich glaube nicht, dass wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Büro holen sollten. Ich glaube auch nicht, dass wir es machen werden. Deswegen unterstütze ich diese These überhaupt nicht. Es hat sich etwas eingebürgert und es ist manchmal auch gut so, dass wir diese hybride Arbeitsweise haben. Ich bin aber auch kein Fan von komplett virtueller Zusammenarbeit, will ich auch zugeben. Also ich finde es immer genau richtig, in der Mitte sich zu treffen. Wir haben jetzt im DSV noch eine Quote. Mal gucken, ob wir die noch behalten. Vielleicht gibt es andere Modelle, die besser sind. Die haben so eine Quote 40-60, also 40% Anwesenheit, 60 Homeoffice. Aber ich finde schon, dass wir gut daran tun, wenn wir uns auch mal sehen und im Raum Lösungen erarbeiten. Ich glaube, das hat auch ein Effizienzpotenzial. Das hat auch etwas mit, ich verstehe dich besser. Wir haben auch viele, viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kriegst du remote nicht so gut angebunden und eingebunden. Da brauchst du auch ein Stück weit Präsenz. Das finde ich schon. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, es hat auch rein sowas Terminverabredungen. Wir sind jetzt auch gerade alle drei remote unterwegs. Vorteile. Wir müssen auch nicht jeden Tag durch die Lande reisen. Es gibt auch gute Gründe, dass man zu Hause arbeitet. Deswegen, ich bin eher in der Mitte. Ich weiß aber tatsächlich, dass auch aus meiner Reise im letzten Jahr schon, dass gerade auch im Silicon Valley da sehr, sehr kritisch raufgeschaut wurde. Und da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, weil wir diskutieren das gerade sehr, sehr offen in der DSV-Gruppe, auch unter den Führungskräften. Im Silicon Valley war es tatsächlich immer eine Frage, wie schnell komme ich, es gab so drei Punkte, die angesprochen wurden. Punkt Nummer 1 ist, wie schnell komme ich zu Innovationen? in der Gruppe? Und ist es nicht besser, ist es nicht so eine Art, kommt nicht Innovation nicht nur von einem Einzelnen, sondern aus der Zusammenarbeit der Gruppe? Und muss ich sie deswegen zusammenholen? Das war so ein Thema. Zweites Thema war, wenn wir kritische Projekte haben, möglicherweise sind wir zu spät oder gibt irgendwie Produktionsthemen oder sonstige, brauchen wir die Leute nicht dann auch zusammen? Und wie gehen wir eigentlich damit um in der Wissensvermittlung? Das waren so die drei Themen, die die Kollegen dort uns gespiegelt haben, weswegen sie auch durchaus eher dazu geneigt waren, Führungskräfte, Mitarbeiter wieder mehr ins Büro zu holen. Was uns auch gespiegelt wurde und was ich teilweise auch aus eigener Erfahrung jetzt sagen kann, rein freiwillige Formate funktionieren wenig. Also das heißt, wenn du sagst, wir lassen das komplett offen, kommt wann ihr wollt, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Catering dazu und die Räume sind schicker, dann bleiben trotzdem viele zu Hause. Das funktioniert nicht. Aus meiner Erfahrung funktioniert es nicht, kann woanders anders sein. Deswegen werden wir auch so ein bisschen gucken, wie kriegt man es besser organisiert. Da sind wir auch noch dran. Ideallösungen haben wir auch noch nicht. Aber ich würde schon sagen, dass die hybride Arbeitsweise der Zukunft gehört. Das glaube ich schon.
Also weil du ja gefragt hast, also ich glaube auch, am Ende des Tages ist es wichtig, dass man immer entscheidet, was ist der beste Output, ja? Und ist der beste Output der, wenn ich jetzt virtuell zusammenarbeite auf Miroboards, auf Nextboards oder was auch immer ich da im virtuellen Raum nutze? Das kann mitunter gerade in größeren Gruppen sehr sinnvoll sein. Und es gibt, glaube ich, Momente, wo es einfach genauso sinnvoll ist, sich zusammenzusetzen und gemeinsam an einer Fragestellung zu arbeiten und so lange da zu sitzen, bis die Köpfe rauchen und sich dann vielleicht auch mal sehr, um auch kontrovers zu diskutieren. Das ist etwas, was zumindest im virtuellen Raum ja ein Stück weit untergeht. Und ich glaube, es braucht dann, es ist sehr abhängig auch vom Team und auch vom Reifegrad des Teams. Und ich glaube, am Ende ist es etwas, wo man im Team auch selber ein Commitment finden muss. Und bei dem einen Team funktioniert es halt mehr, dass man gerade Innovation zum Beispiel ja gemeinsam in einem Raum erarbeiten muss. Ich habe durchaus auch mit Teams zusammengearbeitet, wo das eigentlich völlig normal ist, dass man im virtuellen Raum arbeitet. Und ich glaube, am Ende des Tages entscheidet immer, also so lebe ich das auch, man sollte das Commitment darüber haben, was ist denn das Beste? So, und wenn das Beste ist, vor Ort zu sein, dann sollte man vor Ort sein und dann sollen auch alle vor Ort sein. Was, glaube ich, nicht so gut funktioniert, zumindest in der Erfahrung bisher, es liegt auch so ein bisschen auch an der Technik, ist, die Hälfte ist irgendwie virtuell und die andere Hälfte ist vor Ort. Also dieses klassische Hybrid, ja, da bin ich eher skeptisch, weil ich habe noch nicht eine richtig gute Technologie und auch eine technische Plattform dafür gefunden. Vielleicht findet ja der DSV was dafür. Aber ich glaube, das ist durchaus echt eine Herausforderung. Wie kann ich eigentlich beide Seiten zusammenbringen? Was ja auch durchaus sinnvoll sein kann, ja.
Da bin ich übrigens bei dir. Wenn ich Hybrid meine, dann meine ich tatsächlich immer dann auch, wir sind alle. Einer ist vor einem Bildschirm.
Na, die Frage wird ja auch dann bei unserem nächsten Podcast sein, der 5. Machen wir das auch remote oder machen wir es mal wieder vor Ort? Jetzt im Moment steht es 3-1 für remote oder machen wir es irgendwo in einer komplett virtuellen Welt? Aber ich bin da komplett bei euch. Ich glaube, wichtig ist, dass wir flexibel bleiben, wenn die Arbeitgeber erlauben, viel remote zu arbeiten, dass, wenn es erforderlich ist, dann auch keiner meckert, wenn es mal ins Büro geht. Und ich merke auch gerade bei uns, dass wir viele Kollegen nicht eingestellt hätten, wenn wir gesagt hätten, ja, ihr müsst aber jetzt 5 Tage die Woche bei uns im Büro sein in Berlin. Ich bin ja auch jemand davon, ich wohne auch 400 Kilometer von meinem Büro entfernt. Und das ist natürlich schon sehr angenehm. Wir merken aber bei uns auch, wenn ich jetzt so auf mein Jahr 2023 zurückschaue, da waren schon viele Workshops, die aber einfach sinnvoll waren, wo wir gesagt haben, nee, da müssen wir uns einfach in die Augen schauen. Weil nicht nur bei kritischen Themen, auch bei der Erarbeitung von neuen Themen, genau das, was Robin gesagt hat, da fehlt das ein oder andere Mal das Tool und es ist immer eine Frage der Aufmerksamkeit, ob es nicht wirklich dann sinnvoller ist, sich wirklich mal einzuschließen und auch an die Regeln zu denken, die wir vor Corona mal etabliert hatten, wie keine Technik im Meeting etc. und Kaffeepausen sauber planen und auch Technikpausen sauber planen. Das geht in einer Videokonferenz ja wirklich das ein oder andere Mal unter. Aber ich würde mich Frank auch nicht anschließen, aber vielleicht wollte er auch einfach ein bisschen Traffic da erzeugen, dass die Leute mal sich mit dem Thema wieder beschäftigen.
Apropos wieder in Präsenz. Wir hatten ja, glaube ich, den letzten auf der Scope in Präsenz gemeinsam. Jetzt waren wir virtuell. Wir werden ja dieses Jahr im Oktober in Köln das Scope haben. Vielleicht treffen wir uns da einfach zum Podcast.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Es war wieder eine sehr kurzweilige Folge. Wir haben völlig den Zeitrahmen gesprengt, aber Es war mir eine große Freude und zwar uns eine große Freude, mit dir zu sprechen. Wir haben auf 24 geguckt. Ich bin tatsächlich gespannt, was die nächsten Monate passiert, was wir in einem halben Jahr auch nochmal rückblickend sagen, welche Themen gerade im generativen KI-Bereich, auch im Bereich Data Analytics, worüber wir da sprechen, was wird die Apple Vision Pro mit sich bringen, die jetzt ja auch kommt, was ändert das auch im Arbeiten und so weiter und so weiter. Mir bleibt nur übrig, Danke zu sagen. Danke, dass du dabei warst. Und ja, wir sehen uns spätestens dann auf der Scope, aber vielleicht auch schon mal. Ja. Danke dir.
Hoffentlich nochmal vorher. Also, danke euch und danke für die Fragen.
Ja, vielen Dank, Stefan, und an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Lasst auch gerne neue Themenwünsche da und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.